Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Werden mit Wirtschaftshilfen auch Unternehmen erhalten, die am Markt sonst nicht überleben würden? Diese Frage stellt sich heute erneut. Der Bund will Flughäfen unterstützen und dabei auch Regionalflughäfen unter die Arme greifen, die oft weniger rentabel sind als große Airports. Ein Thema bis 14 Uhr. Zunächst aber schauen wir in die USA. Die Sorge um die Wirtschaft hat für viele Wählerinnen und Wähler in den Vereinigten Staaten den Ausschlag für ihre Wahlentscheidung gegeben. Das zeigen Nachwahlbefragungen von Edison Research. Die US-Wirtschaft, die hat ja in diesem Jahr eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Im Frühjahr gab es einen Konjunktureinbruch, es folgte eine schnelle Erholung. Wie es weitergeht, erstmal unklar. Die Erholung hat sich zuletzt jedenfalls verlangsamt. Die Notenbank Federal Reserve hält angesichts der bisher auch unklaren politischen Lage in dieser Situation erstmal die Füße still. Das sagte ihr Chef Jerome Powell gestern Abend unserer Zeit nach der geldpolitischen Sitzung. Mischa Erhardt berichtet.
Zu den Gepflogenheiten bei Pressekonferenzen von Notenbanken gehört das Ritual, dass Journalisten Fragen stellen, von denen sie eigentlich wissen, dass es keine klare Antwort geben wird. Zum Beispiel auf die Frage, ob Notenbankchef Jerome Powell Risiken wegen des Ablaufs der Präsidentschaftswahlen sehe.
I'm very reluctant, as you will imagine, to comment on the election.
Ich bin sehr zurückhaltend, was das Kommentieren der Wahl angeht, ob direkt, indirekt und überhaupt. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, ein wenig Abstand zu nehmen und die demokratischen Institutionen ihren Job machen zu lassen. So, wie wir weitermachen werden, unseren Job zu machen.
Every day we'll continue to serve the American people using our tools to support the economy during this difficult time.
Und zu diesem Job gehöre es in erster Linie, den Geldfluss am Laufen zu halten, um die Inflation anzuheizen und das Ziel der Vollbeschäftigung zu erreichen. Denn die Krise treffe vor allem benachteiligte Menschen.
And those least able to shoulder the burden have been hardest hit.
Diejenigen, die es am wenigsten verkraften, wurden am stärksten getroffen. Die hohe Arbeitslosigkeit treffe also besonders stark Frauen, Afroamerikaner und Latinos.
For women and for African Americans and Hispanics.
Um die Pandemie einzudämmen, empfahl der Notenbankchef einmal mehr, den Rat von Gesundheitsexperten ernst zu nehmen, also auf soziale Distanz zu achten und Masken zu tragen.
All of us have a role to play in our nation's response to the pandemic, following the advice of public health professionals to keep appropriate social distances and to wear masks in public will help get the economy back to full strength.
Geldpolitisch stellte Jerome Powell in Aussicht, mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf pumpen zu können, wenn nötig. Aktuell flutet die US-Notenbank ebenso wie die Europäische Zentralbank die Finanzmärkte in Form von Anleihekäufen. In den USA liegt das Volumen dieser Käufe bei monatlich 120 Milliarden Dollar. Dass die Fed neben Nullzinsen keine weiteren Maßnahmen gestern bekannt gegeben hat, führt Ulrich Carter, Chefvolkswirt der Dekabank, auch auf die unklare politische Lage in Amerika zurück.
Das Megathema sind die Wahlen und in der Zeit sollte die Fed jetzt alles tun, um jetzt nicht auch noch von der geldpolitischen Seite hier Themen reinzubringen. Deswegen sicherlich auch diese zurückhaltende Äußerung. Rückwirkungen von der Wahl und auch der neuen Regierungskonstellation auf die Fed würde die Fed auch nicht öffentlich thematisieren, obwohl es sie natürlich gibt.
Im Dezember schließlich, das deutete Notenbankchef Jerome Powell an, könnte die Fed ebenso wie die Europäische Zentralbank mit ihrer Geldpolitik nachlegen, indem sie beispielsweise das Volumen der Anleihekäufe erhöht oder das Programm zeitlich verlängert. Mehr und mehr allerdings dürfte es in Zukunft darauf ankommen, dass Regierungen die Wirtschaft verstärkt unterstützen, weil die Mittel der Notenbanken inzwischen ziemlich ausgereizt seien, meint Ulrich Carter.
Die Werkzeuge, die da sind, werden immer stumpfer. Nullzinsen und eben schon hohen Anleihenprogrammen. Und das bedeutet, dass die Fiskalpolitik in den kommenden Jahren eben immer stärker in den Mittelpunkt rückt.
Ulrich Carter von der Dekabank im Beitrag von Mischa Erhardt über die geldpolitische Sitzung der amerikanischen Notenbank. Amerika, die Präsidentschaftswahl und die Teilwahl der Sitze im Kongress, dieses Thema hat auch die Finanzmärkte in dieser Woche dominiert. Die Aktienkurse sind gestiegen, wieder erwarten, trotz des bis dato unklaren Wahlausgangs. Frage an Dorothea Holz in Frankfurt. Nehmen die Anlegerinnen und Anleger denn heute diese Gewinne mit und verkaufen ihre Aktien auch wieder?
Ja, heute treten die Anleger dann doch mal auf die Bremse. Der DAX fällt um 1,2% auf 12.418 Punkte. Die Märkte waren ja aber trotz der großen Unsicherheit fast schon euphorisch. Egal welches Szenario da rauskommt, allem konnte man offenbar gute Seiten abgewinnen. Der DAX hat sich seit vergangenem Freitag um fast 900 Punkte verbessert. An den US-Märkten sah es sogar noch besser aus. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq gab es kein Halten mehr. Diese Tech-Rallye, ob sie gerechtfertigt ist oder nicht, das wollen wir gleich genauer unter die Lupe nehmen. Zunächst ein Blick aufs große Bild. Bei mir ist Oliver Roth, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus Otto Seidler. Herr Roth, immer noch keine Entscheidung bei den US-Wahlen, aber die Finanzmärkte haben sich schon entschieden. Seit Tagen ist von einer idealen Konstellation die Rede. Biden im Weißen Haus, der Senat in republikanischer Hand. Was gefällt der Börse daran?
Der Börse gefällt an dieser Konstellation, dass Joe Biden mit seinen Demokraten, die traditionell eher weiter links von den Republikanern stehen, in einem starken Senat nicht durchregieren kann und deshalb vieles von dem, was Donald Trump in den letzten 4 Jahren entschieden und beschlossen hat, deshalb nicht so einfach wieder umgekehrt werden kann. Und das wiederum macht der Wirtschaft Spaß, denn Donald Trump war ja ein großer Freund der Wirtschaft und die Liebe wurde auch von der anderen Seite aus zurückgegeben.
Keine Branche hat so stark von dieser Liebe oder von diesen Spekulationen profitiert wie die amerikanische Technologiebranche. Nur ein Beispiel. Gestern hat Amazon-Chef Bezos Aktien im Volumen von $3 Milliarden verkauft, auf den Markt geschmissen. Amazon-Aktien trotzdem deutlich im Plus. Das passt doch überhaupt nicht zusammen.
Also ich denke mal, dass ja nicht nur Donald Trump, sondern auch Corona hier eine große Rolle gespielt haben für diese Tech-Giganten, weil sie eben die digitalen Geschäftsmodelle sehr bestätigt und unterstützt haben. Es passt in der Tat schon ein Stück weit zusammen, denn Sie hatten es gesagt, eine Konstellation Biden und Republikaner könnte durchaus auch zu einem Problem für diese Organisationen werden, die ja doch nach allgemeinem Wissen eben auch eine hohe Marktbeherrschung überall in der Welt mittlerweile besitzen.
Aber genau darauf spekulieren doch gerade alle Investoren, aber auch die Medien. Es ist eine Story, die sich diese Woche festgesetzt hat. Die Tech-Unternehmen funktionieren prächtig, denn die Rechnung lautet, der Senat verhindert Steuererhöhungen, strengere Auflagen und dann können sie ja schön so weitermachen wie bisher. Ist das richtig?
Das gilt für die gesamte Wirtschaft in Amerika. Ist das richtig? Das stimmt. Wir haben aber hier bei diesen großen Unternehmen, diesen Tech-Giganten, eine Sondersituation, nämlich dass sie so eine marktbeherrschende Stellung haben, dass das bisherige Credo der amerikanischen Wirtschaftsfachleute und Wirtschaftspolitik, dass es hauptsächlich darum geht, bei einem marktbeherrschenden System, ob die Bürger, die Konsumenten günstigere Preise haben, dann ist das okay, dass das jetzt doch in den letzten Monaten immer mehr hinterfragt wurde und dass diese 4 großen Unternehmen durchaus Angst haben müssen, mit dem Recht der Amerikaner, mit dem Handelsrecht zusammenzustoßen und es da eben deutliche Abstoßzwänge geben wird. Sprich, man muss kleiner werden.
Ja, das hat sich ja die linke ehemalige demokratische Kandidatin Elizabeth Warren auf die Fahnen geschrieben. Und unter Trump hat das Justizministerium jetzt ernst gemacht und hat eine Kartellklage gegen Google in die Wege geleitet. Also ist dieser Boom, ist diese Rallye gerechtfertigt? Nochmal die Frage.
Rein wirtschaftlich gesehen und in derzeitigen Gesichtspunkt ist sie gerechtfertigt. Allerdings sehe ich in der Tat große schwarze Wolken auf diese Giganten zukommen, denn zu sehr haben sie miteinander sich verwobene Geschäftsmodelle entwickelt, wo sie eine Plattform stellen und gleichzeitig aber auch Waren anbieten. Beispielsweise ist das bei Amazon Marketplace unter anderem der Fall. Und durch diesen Boom jetzt durch Corona haben sie noch mehr die marktbeherrschende Stellung errungen und das wiederum setzt sie ganz sicherlich in den Fokus von republikanischem Senat und auch von einem möglichen neuen Präsident Biden.
Und könnte Investoren eventuell auf dem falschen Fuß erwischen. Am Ende dieses Gesprächs noch eine Frage. Herr Roth, werden Sie Trump vermissen?
Keine Sekunde. Ich bin heilfroh, dass dieser Mensch, der immer wieder auch menschliche Grundsätze, menschliches Fairverhalten mit Füßen tritt, politisch sowieso Institutionen teilweise so stark beschädigt wie in Amerika, wo die Demokratie jetzt mit Sicherheit eben erstmal hinterfragt werden muss, ob das alles so geht, was alles noch kommen kann durch diese Thematiken. Ich bin froh, dass er weg ist und dazu stehe ich auch.
Obwohl die Märkte unter Trump gut gelebt haben. Danke, das war Oliver Roth vom Bankhaus Otto Seidler.
Na, ganz so schnell können wir ihn ja faktisch noch nicht verabschieden. Aber Frau Holz, wir schauen jetzt noch auf den Devisenmarkt, den Dollar und den Euro. Wie geht der gerade mit der Ungewissheit in den USA um?
Der Dollar und der Euro, auch wenn tatsächlich noch Ungewissheit herrscht, darauf zielte die Frage auch nicht, das schon sicher zu machen. Der Dollar wird verkauft, der Euro steigt auf $1,1870.
Schauen wir noch auf einzelne Aktien. Die Allianz hat Zahlen fürs dritte Quartal vorgelegt und die kommen bisher ganz gut durch die Corona-Krise.
So ist es. Allein zwischen Juli und September erreichte die Allianz einen operativen Gewinn von 2,9 Milliarden Euro, peilt fürs Gesamtjahr sogar einen Gewinn, einen operativen von 10 Milliarden Euro an, obwohl die Pandemie Spuren hinterlassen hat. Der Versicherer hat bisher 1,3 Milliarden Euro gezahlt. Im Sommerquartal waren es aber nur noch 100 Millionen. Da könnte aber noch was kommen, denn es sind viele Klagen von Restaurants, Geschäften oder Hotels anhängig, teilweise in Millionenhöhe. Die Allianz reagiert darauf mit Kündigungen und das scheint Aktionären zu gefallen. Die Aktien gehören zu den zwei Gewinnern im DAX heute.
An der DAX-Spitze aber die Telekom?
Die Telekom-Aktie legt 2,3% zu. Mal wieder ist es die US-Tochter T-Mobile, die Freude macht. T-Mobile hat nach einem starken dritten Quartal die Prognose für Gewinn und Kundenzuwachs deutlich nach oben geschraubt. T-Mobile-Papiere auf Rekordhoch und vor US-Börsenbeginn sehr gefragt.
Schauen wir noch auf Staatsanleihen und das Gold.
Die Umlaufrendite ist unverändert, also kaum Bewegung. Die Umlaufrendite bei minus 0,64%. Gold hat sich weiter verteuert. Die Feinunze kostet 1.954 Dollar. Das sind umgerechnet 1.646 Euro.
Dorothee Holz mit den Informationen von der Börse. Danke nach Frankfurt. Auf nicht notwendige Reisen sollte verzichtet werden. Das gilt in diesem November in Deutschland. Und so dürfte an den meisten Flughäfen im Land wieder weitestgehend Ruhe einkehren. Für die Airlines, aber auch natürlich für die Flughäfen selbst und für die Flugsicherung heißt das, es kommt wieder weniger Geld rein. Vor allem die Flughäfen drängen daher auf finanzielle Hilfen der öffentlichen Hand und die werden sie wohl auch bekommen. Das ist das Ergebnis von Beratungen mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Brigitte Scholtes.
Umfassende Nothilfen, die Rede ist von 1 Milliarde Euro, hat die Luftverkehrsbranche vom Staat gefordert und sie wird sie wohl auch bekommen, sofern es nach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geht. Doch noch muss Bundesfinanzminister Olaf Scholz überzeugt werden.
Wir sind schon intensiv im Kontakt,
sagte Scheuer heute Mittag nach dem Luftverkehrsgipfel. Bund und Länder wollen in den kommenden beiden Wochen nach einer Lösung suchen.
Diese wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen auf die Mobilitäts- und Logistikbranche, die werden in den kommenden Monaten hart zu spüren sein. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, dass wir aus dieser Phase Lockdown 1 die Zahlen haben, Beispiel die Zahlen von den Flughäfen. Wir befinden uns gegenwärtig erneut in einer neuen Phase des Runterfahrens, was vor allem die Luftverkehrswirtschaft vollends trifft.
Auf dem Luftverkehrsgipfel jedenfalls haben sich Vertreter der Politik und der Branche verständigt, dass eben zunächst den Flughäfen geholfen werden soll. Denn Vorhaltekosten von 740 Millionen Euro waren nach Berechnungen des Flughafenverbands ADV im ersten Lockdown zwischen März und Juni angefallen. Die müssten erstattet werden. Die meisten Regionalflughäfen sind von staatlichen Subventionen abhängig, um zu überleben. Diese zu erhalten sei volkswirtschaftlicher Unfug, hatte die Umweltschutzorganisation Germanwatch etwa im Vorfeld des Gipfels schon gesagt und zudem auf die Klimabelastungen des Flugverkehrs verwiesen.
Ein Flughafen um jeden Preis zu halten, macht sicherlich keinen Sinn,
sagt auch Yvonne Ziegler, Professorin für internationales Luftverkehrsmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences.
Wir haben in Deutschland eigentlich ein sehr gut ausgebautes Bahnnetz. Wir haben auch ein sehr gutes Autobahnnetz. Oft ist es so, dass man doch den nächsten Flughafen auch innerhalb einer Stunde Autofahrzeit erreichen kann und da ja in der Regel auch noch das bessere Netz hat, also die bessere Anbindung.
Strukturelle Entscheidungen zu treffen, etwa unrentable Flughäfen zu schließen, dazu sei jetzt nicht der rechte Zeitpunkt, meinte aber heute Stefan Schulte, Präsident des Flughafenverbands ADV. Auch über Forderungen der Luftfahrt, die Quarantäneregelungen zu verändern und Schnelltests einzuführen, diskutierten die Gipfelteilnehmer. Thomas Jarzombek, Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung.
Wir sind auch hier mit dem Verkehrsminister uns einig, dass man hier auch pragmatische Lösungen braucht, insbesondere auch für die geschäftlich Reisenden. Insofern sind wir hier schon der Meinung, dass man auch mit den Quarantäneregeln, sofern das gesundheitlich vertretbar ist, am Ende auch nochmal die geschäftlich Reisenden anders bewertet und einen risikobasierten Ansatz fährt, als das bei den privaten Touristen am Ende dann der Fall ist.
Lufthansa etwa will vom 12. November an auf zweitäglichen Flügen zwischen München und Hamburg erproben, wie die Antigentests in den Ablauf am Flughafen eingebaut werden können.
Informationen von Brigitte Scholtes. Einwegmasken fürs Personal, Trennwände aus Plastikscheiben. Essen nur zum Mitnehmen im Styroporbehälter und Kaffee nur im Pappbecher. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bremsen Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit bei manchen Gastrobetrieben und Kunden gerade teilweise ziemlich aus. Gibt es inmitten der Krise also für nachhaltige Ideen in der Gastwirtschaft keine Chance? Dieser Frage ist unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder bei Tutaka nachgegangen, einem Startup, das Gastronomen und Hoteliers ökologische Alternativen bieten will, und zwar nicht nur in der Pandemie. Hier kommt unser Firmenporträt.
Die Firma Tutaka hat ihren Sitz in der Hamburger Speicherstadt. Das Interview findet aber im Homeoffice in Hamburg-Eppendorf statt, in der hellen Dachwohnung von Alexandra Herget. Zusammen mit Franziska Altenrath hat sie Tutaka gegründet. Die beiden Unternehmerinnen tragen Werbung in eigener Sache an den Füßen. Mausgraue und weiße Hotelslipper aus dem Sortiment der jungen Firma.
Das Besondere an diesem Slipper ist zum einen das Material, weil dieser Slipper war mal 6 PET-Flaschen. Zum anderen aber auch das Design, weil der Slipper so konzipiert ist, dass er nur mit einer Naht zusammengehalten werden kann. Das heißt, es ist halt ein Materialprodukt, was eben auch noch vom Materialeinsatz effizient gestaltet ist.
Und weich und warm sind die Tutaka-Puschen auch noch. Tutaka ist ein Fantasiename. Pate gestanden hat aber tatsächlich Pippi Langstrumpfs Takatuka-Land. Pippi, eine, die anders ist als die anderen. Franziska Altenrath bringt Erfahrung aus ihrer Zeit in der Marketing- und Kommunikationsabteilung bei Mercedes-Benz mit und hat eng mit einem Berliner Textildesign-Label zusammengearbeitet. Alexandra Herget hat erst für den Berliner, später für den österreichischen Markt Hotelkonzepte entwickelt und sich dabei so sehr über konventionelle Wegwerfpuschen in Hotelzimmern geärgert, dass ihr klar wurde, das geht anders, das lässt sich ändern.
Durch die Erfahrungen mit den unterschiedlichen Hotels und Hoteliers ist mir einfach aufgefallen, dass viel in dieser Branche schiefläuft, vor allem was Müll angeht und Umweltverschmutzung und der Verbrauch von Einwegprodukten.
Deshalb finden sich auf der Tutaka Homepage ausschließlich nachhaltig erzeugte und gehandelte Produkte für die Hotel- und Festival-, die Event- und Gastronomiebranche.
Und dazu gehören dann so Sachen wie natürlich recht viel Textilien, also Bettwäsche, Handtücher, Badematten, Bademäntel oder auch Produkte wie Naturkosmetik. Wir haben Yogamatten, Upcycling-Yogamatten, klar der Hotelslipper, Kleiderbügel, Notizblöcke, Gläser, Trinkhalme. Also uns ist es einfach wichtig, dass wir die komplette Bandbreite an Möglichkeiten, Lösungen, Produkte und auch Dienstleistungen für GastgeberInnen anzeigen, die Bock haben auf Nachhaltigkeit.
Noch profitieren die beiden Gründerinnen von Start-up-Zuschüssen der Hamburger Investitions- und Förderbank. Natürlich trifft die Corona-Krise auch ihre potenzielle Kundschaft. Trotzdem wächst der Kundenstamm stetig. Dem geben Alexandra Herget und Franziska Altenrath das Versprechen, es kommen nur Produkte ins Sortiment, die im Vorfeld eine Nachhaltigkeitsprüfung bestanden haben. Hergestellt werden ihre Produkte in europäischen Ländern. Nur wenn die Vorprodukte, wie zum Beispiel Baumwolle, importiert werden müssen, machen die Gründerinnen eine Ausnahme, sagt Franziska Altenrath.
Wenn das so ist, dann schauen wir da natürlich ganz besonders genau hin. Und jetzt bei diesem Baumwollproduzenten in Indien war ich zum Beispiel schon mal. Also ich war auf dem Baumwollfeld und habe auch die Produktion besichtigt.
Die Firmenphilosophie von Tutaka lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Nachhaltigkeit muss ganzheitlich und langfristig gedacht werden. Dass dabei zum Beispiel die waschbaren Hotelslipper im Einkauf erst einmal mehr kosten, sollte auch hart kalkulierende HotelmanagerInnen nicht abschrecken, sagt Alexandra Herget.
Sollte man aber ein 5-Jahres-Budget aufstellen, also nicht nur kurzfristig denken, sondern ein bisschen langfristig und die doppelte oder dreifache oder fünffache Nutzung mit einkalkulieren ins Budget, dann rechnet sich auf einmal der Mehrwegslipper wieder.
Geld verdienen die Gründerinnen auch mit der Beratung von Hotelbetrieben. Wie kann der Energieverbrauch gesenkt werden? Welche Produkte sind vielleicht überflüssig oder können durch langlebige Alternativen ersetzt werden?
Das andere ist das an die Hand nehmen der Gastgeberinnen und das Erklären, wie man Nachhaltigkeit kommuniziert. Also wenn ich ein Investment in Nachhaltigkeit tätige, wie kann ich das dann auch an den Gast weitergeben, sodass dieser versteht, dass ich tatsächlich mehr tue als das Notwendige.
auch wenn Umweltschutz und gerechte Löhne die Kernidee von Tutaka ausmachen, gehe es am Ende natürlich nicht nur um reinen Idealismus, erklärt Franziska Altenrath.
Wir haben gute Argumente, die in alle Richtungen gehen, die eben nicht nur darauf abzielen, irgendwie die Welt zu verbessern und da einfach sich zu beteiligen an einer positiven, nachhaltigen Entwicklung der Welt, sondern es gibt eben auch wirtschaftliche Ziele, die damit erreicht werden können und letztendlich Wertgenerierung, das, was wir letztendlich anbringen, damit diese Transformation auch stattfindet und angestoßen wird erstmal.
Demnächst soll auch das Unternehmen Tutaka selbst ein strenges Nachhaltigkeitsmonitoring durchlaufen. Das Ziel, eine Zertifizierung als Unternehmen der sogenannten B-Corp-Initiative. Wenn dann neue Büromöbel gekauft werden, stammen auch die aus nachhaltiger Produktion und die neuen Laptops sind dann refurbished, also gebraucht und general überholt. Mehr Nachhaltigkeit geht nicht.
Unser Firmenporträt heute von Axel Schröder aus Hamburg. Die Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union schrumpft in diesem Jahr um insgesamt 7,4%. In der Eurozone dürften es gar 7,8% werden. Diese Zahl veröffentlichte gestern die EU-Kommission. Was dazu in den Kommentarspalten der Zeitung zu lesen ist, das hören Sie jetzt in unserer Wirtschaftspresseschau.
Dazu schreibt der Kölner Stadtanzeiger: Das dicke Ende könnte noch kommen. Denn niemand kann vorhersagen, ob auf die zweite Corona-Welle eine dritte folgt und dann vielleicht noch eine. Klar ist aber, dass die Freude, die Wirtschaft werde sich schnell vom Corona-Schock erholen, verfrüht war. Konjunkturprognosen seien in Corona-Zeiten noch schwieriger als sonst, konstatiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Absehbar ist, dass die EU-Staaten weiterhin viel Geld ausgeben werden, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Zusammen mit dem Wirtschaftseinbruch lassen diese Ausgaben das Staatsdefizit in Höhen steigen, wie sie nicht einmal aus der Finanzkrise 2008 bekannt waren. Die EU-Kommission tut nichts, um diese Entwicklung im Zaum zu halten. Insofern werden die Maastrichter Schuldenregeln, die politisch schon lange nicht mehr erwünscht sind, nun ein weiteres Mal beerdigt. Diesmal durch die normative Kraft des Faktischen. Für einen guten Anfang halten die Kommentatoren die neue Nutri-Score-Lebensmittelampel. Verbraucher können nun relativ schnell und einfach erkennen, ob ein Produkt wirklich der Fitness dient oder nur eine Zuckerbombe ist, notiert die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Gleichwohl hat das System seine Schwächen. Erstens, weil es freiwillig und nicht verpflichtend ist. Zudem können durch die Verrechnung von Bestandteilen wie Zucker, Fett und Salz mit positiven Komponenten wie Ballaststoffen unter Umständen unsinnige Gesamtbewertungen zustande kommen. Und nicht zuletzt soll der Nutri-Score nur auf verpackter und nicht bei loser Ware zu finden sein. Die Frankenpost aus Hof findet, es erleichtert das bewusste Einkaufen enorm, wenn man, wie bei einer Verkehrsampel, auf den ersten Blick erkennt, wie gesundheitsschädlich Lebensmittel sind. In Deutschland leiden zahllose Kinder und Erwachsene an Fettleibigkeit, an Diabetes, an Bluthochdruck und Kreislauferkrankungen. Jeder Einzelne, der dank der Ampel gesundheitsbewusster einkaufen kann, kann sich aktiv vor falscher Ernährung schützen. Darum ist diese Ampel richtig.
Soweit zumindest die Meinung der Zeitung Frankenpost. Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag auch zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Deutschland heute. Darin ein Stimmungsbild der Kneipen in Nordrhein-Westfalen. Kein Karneval am 11.11., dafür Wirtschaftshilfe vom Bund. Damit gute Unterhaltung, einen angenehmen Nachmittag Ihnen noch. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane und tschüss.